Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, dieses Jahr fand die große Wahl in Deutschland statt, die Bundestagswahl. Und zum ersten Mal war eine Wahl mit einem neuen Wahlgesetz durchgeführt worden. Das heißt, der Bundestag sollte kleiner werden. Der ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden, immer stärker, immer mehr gewachsen, was an den sogenannten Überhangsmandaten und Ausgleichsmandaten gelegen hatte. Das sollte jetzt reformiert werden oder es wurde reformiert. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich sehr, sehr gut mit diesem Wahlrecht auskennt und erklärt hat, was es damit eigentlich auf sich hat und ja, ob das jetzt gut war oder nicht. Bevor du uns verrätst, wer das war, mit wem du gesprochen hast, wie fandst du denn eigentlich dieses neue Wahlrecht, dass das zur Anwendung kam? Fandst du es gut? Hat das Sinn gemacht oder fandst du es eher blöd?
Tja, was soll ich sagen? Also ich glaube, dass der Bundestag zu groß war. Damit also kann jeder irgendwie einhergehen. Dass jemand, der sein Direktmandat gewinnt, nicht in den Bundestag einzieht, wie das ja teilweise dann geschehen ist, damit habe ich persönlich schon ein Problem, muss ich sagen. Also weil das ja auch viele frustriert und das ja auch so ja ein Merkmal unserer Demokratie ist, dass der Direktkandidat eigentlich einziehen soll. Mhm. Und wenn das nicht passiert, dann finde ich das nicht so gut.
Okay, das heißt, du sagst, eine Reform war richtig. Die Reform, wie sie jetzt gekommen ist, war nicht ganz so perfekt, wie sie das hätte sein können.
So kann man es umschreiben, ja.
Okay, jetzt verrat uns doch einmal, mit wem du über das Wahlrecht gesprochen hast und was er darüber eigentlich sagt.
Ja, also ich habe mit Peter Müller gesprochen über das Wahlrecht. Er war ja lange Ministerpräsident des Saarlandes, einer der besten Juristen, den das Saarland jemals gesehen hat. Also einer der besten Jura-Absolventen an der Uni. Und ja, mit ihm habe ich über das Wahlrecht gesprochen, aber nicht nur, sondern auch über unsere Demokratie, über die Bundestagswahl, über den Wahl-O-Mat. Also okay, ein bunter Blumenstrauß an Themen. Und das ist mit Peter Müller natürlich immer sehr, sehr unterhaltsam.
Das glaube ich sofort. Du sagst, es sind ganz, ganz viele Themen. Das heißt, in dem Interview steckt mehr drin als nur das Wahlrecht. Aber verrat es doch schon mal so ein kleines bisschen. Sieht er das ähnlich wie du oder hat er eine ganz andere Meinung zum Wahlrecht?
Also er hat eine sehr pointierte Meinung dazu und um die zu erfahren, müsst ihr jetzt unbedingt den Podcast hören.
Dann Peter Müller über Wahlrecht, über Demokratie, über auch den Wahl-O-Mat und noch viele andere Themen im Gespräch mit Michael. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten. Das ist ein Zitat, das Peter Müller in seiner Kolumne in der Süddeutschen Zeitung gebraucht hat. Lieber Peter Müller, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Peter Müller, Sie haben ja eine Kolumne geschrieben, da geht es unter anderem über Wahlrecht. Darüber wollen wir heute auch reden. Wir wollen auch so ein bisschen über die neue Koalition reden, vielleicht auch so über das Thema AfD-Verbot, was sich da abzeichnet. Aber fangen wir doch mal mit dem Wahlrecht an. Sie kritisieren ja relativ scharf das Wahlrecht. Und was war denn für Sie so ein Kipppunkt, wo Sie gesagt haben, mit diesem Wahlrecht, das wir haben, können wir nicht mehr weitermachen?
Also ich glaube, man muss verschiedene Dinge unterscheiden. Das Zitat ist übrigens nicht von mir. Es ist nicht ganz klar, von wem es stammt. Wahrscheinlich von einer amerikanischen Revolutionärin, wie auch immer. Meine Wahrnehmung ist, dass die Änderung des Wahlrechts die Grundlage der letzten Bundestagswahl war und die dazu geführt hat, dass wir ein reines Verhältniswahlrecht haben. Die Erststimme ist praktisch ohne Bedeutung für die Mandatsvergabe. Dazu führt, dass in einer zunehmend auseinanderdriftenden Gesellschaft die Bildung regierungsfähiger Mehrheiten immer größer wird, immer schwieriger wird. Das ist ganz klar, das Spektrum faltet sich auf. Wenn es nur nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen geht, dann sind mehr Parteien vertreten, die Ränder werden stärker, die Mitte schwächer. Und das ist ja auch das Ergebnis der Bundestagswahl. Die Parteien der demokratischen Mitte haben keine Zweidrittelmehrheit mehr. Es gab nur eine mögliche Koalition. Konstellation. Und ich glaube, dass in einer segmentierten Gesellschaft deshalb ein reines Verhältniswahlrecht dysfunktional ist.
Ja, und Sie sagen ja, Mehrheitswahlrecht wäre vielleicht die Lösung. Warum halten Sie das für vorteilhafter im Vergleich zur,
weil es die Bildung von Mehrheiten deutlich erleichtert. Nicht sicher, dass dann immer klare Mehrheiten entstehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer. In Großbritannien haben wir jetzt die Situation, dass Labour mit einem Stimmenanteil von gut einem Drittel, fast zwei Drittel der Mandate stellt. Das Folge des dortigen Mehrheitswahlrechts, wie es ausgestaltet ist. Klar, Mehrheitswahlrecht muss heißen, es gibt die Möglichkeit zum Wechsel. Mehrheitswahlrecht führt nicht dazu, dass eine bestimmte Partei dann künftig die Regierungsmöglichkeit gepachtet hat. Das sehen wir in Ländern mit Mehrheitswahlrecht, in Frankreich, in Großbritannien. Der Wechsel bleibt möglich. Und die Bildung einer regierungsfähigen Mehrheit auf Zeit wird erleichtert. Das spricht für das Mehrheitswahlrecht. Es gibt auch vermittelnde Lösungen. Ein sogenanntes Grabenwahlrecht wäre eine solche. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht bisweilen geschrieben. Aber jedenfalls brauchen wir ein Wahlrecht, das es erleichtert, dass sich im Parlament eine Mehrheit für eine Regierung findet.
Aber jetzt, wenn wir mal auf Großbritannien schauen, ist das nicht unfair? Also ich habe jetzt eine Partei, die hat ein Drittel der Stimmen, bekommt nachher zwei Drittel der Sitze im Parlament und dann ist ja irgendwie zwei Drittel der Wählerstimmen in Anführungszeichen verloren.
Wahlen haben zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, die Repräsentanten zu bestimmen, die das Volk im Parlament vertreten, nicht zwingend in der Regierung. Und die zweite Aufgabe besteht darin, ein Parlament hervorzubringen, das handlungsfähig ist, das seinen Aufgaben gerecht werden kann. Und zentrale Aufgabe des Parlaments ist die Konstituierung der Regierung. In unserem System die Wahl des Kanzlers, der seinerseits dann die Regierungsmitglieder bestimmt. Und beide Aufgaben müssen gegeneinander austariert werden. Ein reines Verhältniswahlrecht ohne jede Einschränkung würde zwingend dazu führen, dass das Parlament in einem Maße zersplittert wäre, dass es nicht mehr handlungsfähig wäre. Das ist am Ende nicht demokratisch. Denn Demokratie heißt auch, wir wollen eine handlungsfähige Regierung auf Zeit. Die muss abwählbar sein, aber sie muss für die Zeit, für die sie gewählt ist, handlungsfähig sein. Und deshalb ist das nicht undemokratisch. Klar, ein Mehrheitswahlrecht greift stärker in den Grundsatz der Wahlgleichheit ein. Aber der Grundsatz der Wahlgleichheit ist einer von fünf Wahlgrundsätzen, die im Grundgesetz stehen und nicht der einzige.
Aber jetzt wird ja in Deutschland so die Polarisierung der Gesellschaft beklagt. Also man sagt, okay, es wird jetzt ein harter Wahlkampf geführt. Wenn wir jetzt auf Mehrheitswahlrecht gehen würden, rein theoretisch, besteht halt die Gefahr, dass es noch polarisierender wird, also dass man noch mehr aufeinander draufhaut, weil es ja dann möglicherweise noch knapper wird?
Das glaube ich nicht. Wir haben ja viele Länder, die Mehrheitswahlrecht haben. Dort ist die politische Debatte nicht schärfer als bei uns. Ich glaube, dass der Vorwurf nicht trägt. Es gibt ja dann mit Blick auf die Situation in Deutschland dann die These, naja, das Mehrheitswahlrecht geht allein deshalb nicht, weil da nur noch Abgeordneten der AfD aus Ostdeutschland kämen, aus den neuen Bundesländern kämen. Das ist Unsinn. Ganz im Gegenteil. Wenn das Mehrheitswahlrecht so ausgestaltet ist, dass die beiden Kandidaten mit den besten Ergebnissen im Wahlkreis in die Stichwahl gehen, dann bestünde die Möglichkeit, dass Mehrheiten gegen die AfD, und das ist in den neuen Ländern immer noch der Fall, in den allermeisten Wahlkreisen. Auch diejenigen, die jetzt die Wahlkreise gewonnen haben, hatten Ergebnisse um die 30%, mehr nicht, dass die übrigen 70% sich im Wahlergebnis eher wiederfinden, als das jetzt der Fall ist.
Okay, also dass man vielleicht, ich mache jetzt mal so ein hypothetisches Beispiel, also irgendwie in Südthüringen, in Suhl oder so, der Wahlkreis, da gibt es dann einen AfD-Abgeordneter, der antritt und CDU tut sich mit SPD zusammen oder ja, vielleicht auch die AfD mit der BSW, das wäre dann eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Das ist eine neue Möglichkeit für die Wählerschaft im Wahlkreis, ihre Präferenz auszudrücken. Und derjenige, der gewählt wird, hat dann mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hinter sich. Das ist ein höheres Maß an demokratischer Legitimation, als es viele Listenkandidaten, die im Moment dem Parlament angehören, aufweisen können.
Okay, aber habe ich da nicht nochmal eine Zersplitterung? Also vielleicht setzen sich dann in einigen Wahlkreisen, ich sage jetzt mal die Grünen durch, dann anderen die CDU, dann die AfD, also ist da nicht irgendwie...
Das mag sein, trotzdem ist die Erfahrung, dass ein Mehrheitswahlrecht stärker dazu beiträgt, dass ein Parlament nicht allzu sehr in unterschiedliche Parteien zerfällt, sondern stärker dazu beiträgt, dass es größere Blöcke gibt, die dann leichter in Koalitionen zusammenfinden und Regierungen bilden können.
Ja, soweit sind wir noch nicht. Sie haben in Ihrer Kolumne das neue Wahlrecht in Deutschland ja auch scharf kritisiert. Sie haben sogar von Wählertäuschung gesprochen. Warum so drastische Worte?
Ja, das hat damit zu tun, dass dieses Wahlrecht, so wie es jetzt ausgestaltet ist, auf einem Etikettenschwindel beruht. Es ist ja ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht, aber die erste Stimme hat keine Bedeutung. Die erste Stimme entscheidet angeblich über die Frage, wer den Wahlkreis vertritt. Aber ich kann den Wahlkreis gewinnen und trotzdem nicht im Bundestag sein. Und genauso ist es möglich, dass der oder diejenige, gegen den oder die ich gewonnen habe, zwar den Wahlkreis verliert, aber wegen der Platzierung auf der Landesliste in den Wahlkreis einzieht. Wir haben ja jetzt das System der sogenannten Zweitstimmendeckung. Das heißt, auch der Sieger in einem Wahlkreis zieht nur dann ins Parlament ein, wenn die Partei auf ihrer Landesliste eine ausreichende Zahl an Mandaten gewinnt, damit sämtliche Wahlkreissieger berücksichtigt werden können. Wenn der Anteil der Partei nicht für diese Zahl an Mandaten reicht, fällt der Wahlkreissieger hinten runter. Das haben wir im Moment in einer ganzen Reihe von Wahlkreisen haben wir das erlebt. Das führt dann dazu, dass in einzelnen Wahlkreisen Kandidaten Ergebnisse von über 30% als Direktkandidat erzielen, nicht im Bundestag sind. Und wir haben andere Mitglieder des Bundestages, die als Direktkandidat in dem Wahlkreis 2 oder 3% erzielt haben, Katrin Göring-Eckardt, um ein Beispiel zu nennen, die wegen der Platzierung auf der Landesliste trotzdem im Bundestag ist. Da stimmt was nicht, das muss glattgezogen werden. Und wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, soll das ja auch in dieser Legislaturperiode geschehen.
Ja, wir sind gespannt. Es gibt auch noch einen weiteren revolutionären Vorschlag von Ihnen. Und zwar, Sie sagen, auf Bundesebene sollte man auch mal über Volksabstimmungen nachdenken. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja gut, Volksabstimmungen, plebiszitäre Elemente sind ja nichts Besonderes. Wir haben es auf kommunaler Ebene, wir haben es auf Landesebene. Das Grundgesetz ist sehr zurückhaltend gegenüber Volksabstimmungen. Das war das Ergebnis der Beratungen im Parlamentarischen Rat. Die waren natürlich durch bestimmte historische Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus geprägt. Carlo Schmitt als einer der Wortführer im Parlamentarischen Rat war ein engagierter Gegner von Volksabstimmungen. Hat gesagt, das ist die Prämie für die Demagogen, das wollen wir nicht. Deshalb sieht das Grundgesetz nur eine Volksabstimmung vor, das ist die Abstimmung über die Länderneugliederung. Das hat bisher in der Verfassungswirklichkeit keine Rolle gespielt und ich halte es nach wie vor für relativ unwahrscheinlich, dass bei einer Abstimmung im Saarland als Beispiel die Saarländerinnen und Saarländer mehrheitlich entscheiden, künftig alle Pfälzer werden zu wollen. Aber sonst kennt das Grundgesetz die Volksabstimmung nicht. Ich finde, wir sollten da offener sein. Wir sollten das Grundgesetz für Plebiszite öffnen. Man kann über Verfahren und Quoten sicherstellen, dass es eben nicht die Prämie für die Demagogen ist. Und damit ist es eine zusätzliche Möglichkeit der demokratischen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Und der große Vorteil ist, wenn das Risiko besteht, dass eine bestimmte Frage zur Volksabstimmung gestellt wird, dann werden die Repräsentanten, dann werden die Parlamentarier und Parlamentarierinnen und Parlamentarier alles daran setzen, eine Politik zu machen, die dazu führt, dass sie nicht durch Volksabstimmungen korrigiert werden. Sie werden ihre Politik besser erklären, sie werden näher am Bürger sein und das halte ich für eine gute Sache.
Ja, dann lassen Sie uns mal so ein hypothetisches Experiment einsteigen. Also wir haben jetzt ja 3 Jahre Ampel hinter uns auf Bundesebene. Und in welchen Politikfeldern hätten Sie denn da konkret eine Volksabstimmung initiiert oder über welche Themen?
Das ist jetzt eine Frage, das war, kann ich im Moment gar nicht so genau sagen. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die man sich vorstellen kann. Die Volksabstimmung wird überall dort relevant, wo es um Themen gibt, bei denen viele Menschen den Eindruck haben, ihre Anliegen werden nicht gehört, ihre Ängste werden nicht berücksichtigt, die Politik marschiert in eine falsche Richtung. Wir haben Repräsentationslücken. In der Migrationsfrage fühlen viele Menschen sich nicht mehr vertreten. Und auch da kann natürlich die Möglichkeit, dass bestimmte Fragen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, mit dazu beitragen, dass Entscheidungen, die überfällig sind, die von der Demokratie erwartet werden, dann gefällt werden. Und auch das kann der Demokratie nur gut tun.
Ja, also Sie haben gesagt Migration, vielleicht auch sowas wie Heizungsgesetz, also dass man...
Oder das ist ein sehr technisches Gesetz. Sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, die Drohung mit einer Volksabstimmung in der Frage des Heizungsgesetzes hätte dazu geführt, dass man die Volksabstimmung gar nicht mehr durchführen muss, weil das Heizungsgesetz vorher und vielleicht etwas schneller als sowieso dann einkassiert worden wäre.
Also Sie waren jetzt ja auch sehr, sehr lange politisch tätig und wird aus Ihrer Sicht das Element der Volksabstimmung, also Sie haben ja gesagt, auf kommunaler Ebene kann man sowas mal initiieren, auch auf Landesebene, wird das zu wenig genutzt, zum Beispiel von der Opposition, also um einfach mal ein Thema in die Öffentlichkeit zu tragen?
Das würde ich gar nicht einmal sagen. Also sagen wir, auf kommunaler Ebene wird ja von dem Instrument relativ intensiv Gebrauch gemacht, auf Landesebene auch. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben selbst aktiv an zwei Volksabstimmungen teilgenommen oder an zwei Volksbegehren. Zur Abstimmung kam es da nicht, weil die Politik rechtzeitig reagiert hat. Das eine war die Volksabstimmung gegen die kooperative Schule in Nordrhein-Westfalen. Das hatte Erfolg, die Einleitung des Volksbegehrens. Das zweite war die Urwahl der Bürgermeister, die im Saarland eingeführt worden ist, auf der Basis eines Volksbegehrens, das damals von der Opposition eingeleitet worden ist. Ich finde zwei Beispiele, die zeigen, sowas ist eine sinnvolle Geschichte.
Ja, also mehr Volksabstimmungen. Und Sie beschäftigen sich ja auch mit Staatsmodernisierung, mit Bürokratieabbau. Vielleicht mal so eine einleitende Frage. Ist Deutschland zu bürokratisch oder wird da viel überdramatisiert?
Nein, Deutschland ist absolut viel, viel zu bürokratisch. Wir haben mittlerweile in Deutschland knapp 100.000 Gesetze und Rechtsverordnungen. Kein Mensch übersieht das mehr. Es ist ein Regelungsdickicht, das niemand mehr in seiner Gesamtheit durchdringen kann. Die Bürokratiekosten alleine für die Unternehmen werden geschätzt auf 68 Milliarden im Jahr. Das ist ein Wahnsinn. Es gab jetzt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter Unternehmen, was denn die neue Regierung als erstes anpacken solle. 95% haben gesagt, die Entbürokratisierung. Das ist das Allerwichtigste in unserem Land. Deshalb glaube ich, dass da nicht überdramatisiert wird.
Ja, also ich finde persönlich, es ist ein sehr, sehr abstraktes Thema. Also Bürokratie kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja, da denkt man immer irgendwie an Formulare. Ich finde, also wir haben uns das letztes Jahr tatsächlich auch mit der Stiftung angeschaut. Es gab ein Museum für Bürokratie von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und da wurde das Thema mal greifbar. Also da konnte man sich mal anschauen, wie viel Aktenordner man braucht, um so ein Windrad genehmigen zu lassen. Man konnte auch Gesetze oder Verordnungen schreddern. Also war sehr, sehr witzig aufgemacht. Warum glauben Sie dann, sind so viele Regierungen am Thema Bürokratieabbau bisher gescheitert?
Also das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Der erste Grund ist, nach wie vor ist für Politiker ein Tätigkeitsnachweis die Frage, wie viele Gesetze habe ich verabschiedet in meiner Regierungszeit. Zweitens, wir haben in der Gesellschaft da eine seltsame Schizophrenie. Jeder will Bürokratieabbau. Jeder sagt, wir haben viel zu viele Gesetze. Aber sobald irgendwo ein Problem auftaucht, wird sofort nach dem Gesetzgeber gerufen. Wird sofort gesagt, da brauchen wir ein neues Gesetz. Da muss das Strafrecht verschärft werden. Da brauchen wir ordnungsrechtliche Regeln. Da muss ein Ordnungswidrigkeitentatbestand geschaffen werden. Also auch das ist in gewisser Weise widersprüchlich. Und das Dritte ist, Bürokratie ist das Ergebnis der Arbeit von Bürokraten. Und je mehr Bürokraten sie haben, umso mehr Bürokratie gibt es auch. Die Ministerialverwaltung auf Bundesebene, ist in den letzten Jahren angewachsen, stärker als jeder andere Bereich in unserer Gesellschaft. Stärker als die Steuereinnahmen, stärker als das Bruttoinlandsprodukt im Bereich der Wirtschaft, der privaten Wirtschaft haben wir Arbeitsplatzabbau. Die Bürokratien auf Bundesebene in den Ministerien ist weiter gewachsen. Das ist so eine Eigendynamik und das führt am Ende dann dazu, jeder, der da tätig ist, will ja auch nachweisen, dass er wichtig ist, dass man ihn braucht, führt am Ende dazu, dass es immer mehr Regeln gibt. Die Bundesregierung hat, die alte, hatte 43 Regierungsbeauftragte.
Okay.
Für alles Mögliche. Was machen die? Die beweisen ihre Notwendigkeit und ihre Existenzberechtigung, indem sie Regeln schaffen, indem sie Bürokratie produzieren. Und das führt dann dazu, dass wir diesen Wust mittlerweile haben.
Ja, 43 ist ja schon eine große Zahl. Die machen ja wahrscheinlich 43 Berichte, 43 Verwaltungen, die auch angegliedert sind. Also das ist ja schon jede Menge. Ja. Also kann man allein diesen Beauftragtenbereich noch als Politiker durchblicken oder also ist da die Information?
Also da gab es natürlich am Ende jede Menge Doppelzuständigkeiten, jede Menge Überschneidungen. Da gab es einen Auftrag für die Welt, Beauftragten für die Weltmeere und einen für maritime Wirtschaft. Da gab es einen Beauftragten für den Schienenverkehr und für den Güterverkehr. Am Antirassismusbericht der Bundesregierung haben 7 Beauftragte und der Bundesregierung und der Wehrbeauftragte des Bundestages mitgearbeitet. Also das ging dann irgendwann munter drunter und drüber. Die jetzige Bundesregierung hat gesagt, sie will die Zahl der Beauftragten vermindern auf 25. Das ist nicht sehr ambitioniert, aber immer sind schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, also wenn ich das so richtig interpretiere, also das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Milley, also ein bisschen mehr Kettensäge als...
Nein, Kettensäge oder? Brauchen wir da nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss ein organischer, ein vernünftiger Prozess sein. Man muss den Prozess nur ernsthaft betreiben, man muss klare Zuständigkeiten schaffen und es braucht einen klaren politischen Willen. Da habe ich übrigens Hoffnung. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, mit die spannendsten Passagen sind die Passagen zum Bürokratieabbau. Die neue Regierung sagt, wir werden die Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 25% senken. Sie sagt, wir werden dafür Sorge tragen, dass Dokumentationspflichten entfallen, dass Berichtspflichten entfallen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das nationale, wird aufgehoben. Und es gibt 2 ganz spannende Dinge. Das eine ist, man sagt, wir wollen die Genehmigungsfiktion zum Regelfall machen. Und das zweite ist der Hinweis, wir wollen weniger Berichtspflichten, mehr Stichproben und dann sanktionieren, wenn wir Verstöße feststellen. Das erste ist deshalb wichtig, weil Untätigkeit der öffentlichen Verwaltung in der Vergangenheit ja jahrelang, manchmal jahrzehntelang wirtschaftliche Tätigkeit verhindert hat.
Das ist die Genehmigungsfunktion.
Das ist die Genehmigungsfunktion. Genau. Wenn es künftig heißt, wenn innerhalb einer bestimmten Frist die Genehmigung nicht verweigert wird, ist sie erteilt, führt Untätigkeit der Verwaltung zur Ermöglichung wirtschaftlicher Betätigung. Ist ein Paradigmenwechsel. Wäre toll, wenn man das wirklich flächendeckend macht. Bin mal gespannt. Und das andere, zu sagen, wir wollen nicht, dass über alles noch Berichte erstattet werden, die im Zweifel keiner liest. Ja. Wir machen lieber Stichproben. Heißt, das Verhältnis Staat-Bürger wird neu definiert. Wir ersetzen die Misstrauenskultur, die wir jetzt haben, durch eine Kultur, die sagt, wir gehen mal grundsätzlich davon aus, dass die Leute sich anständig verhalten, dass die sich an die Gesetze halten. Wenn wir aber einen erwischen, der das nicht getan hat, den nehmen wir bei den Hammelbeinen. Der wird kräftig sanktioniert. Und das ist eigentlich etwas, was dem Menschenbild des Grundgesetzes, das ja von der verantworteten Freiheit des Einzelnen ausgeht, sehr viel besser Rechnung trägt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist eine kommunistische Parole, aber keine Parole für eine freiheitliche Gesellschaft. Also ich habe Hoffnung, ich bin mal gespannt, was passiert.
Okay, vielleicht nochmal so zwei Beispiele. Also Genehmigungsfiktion wäre, ich reiche einen Bauantrag für ein Haus ein und die Kommune sagt, oh, es interessiert uns nicht, wir lassen das liegen und dann kann ich nach einer gewissen Frist, gibt es ja auch in anderen Ländern, ich glaube Ungarn hat das, kann ich dann einfach anfangen zu bauen.
Jawohl.
Und das Thema Vertrauen stärken wäre jetzt die Eisdiele. Also ich muss da nicht 20.000 Listen ausfüllen, sondern wenn ich Salmonellen drin habe, dann werde ich richtig hart bestraft.
Genau.
Okay. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und lassen Sie uns mal noch über die Bundestagswahl sprechen und jetzt auch natürlich über die neue Koalition. Ich habe gelesen, Sie haben sich über den Wahl-O-Maten geärgert. Wieso?
Der Wahl-O-Mat widerspricht der demokratischen Idee der Willensbildung von unten nach oben. In der Demokratie geht die politische Willensbildung vom Volk zum Staat und nicht vom Staat zum Volk. Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot, das ein staatliches Angebot, ein Angebot von oben, das den Leuten angeblich Hilfestellungen bei der Wahlentscheidung gibt. Das ist politische Willensbildung, staatlich verantwortet von oben nach unten. Und das auf der Basis einer alles anderen als validen Auswahl von Fragen, einer alles andere als validen Bewertung dieser Fragen und einer Ableitung von Parteipräferenzen aus der Bewertung der Beantwortung dieser Fragen. Ich habe mich deshalb geärgert, ich habe den Wahl-O-Maten gemacht und am Ende kam raus 71,1% Übereinstimmung mit der CDU. Und 71,1% Übereinstimmung mit der AfD.
Okay.
Warum? Weil ich finde, die AfD ist eine unappetitliche Partei, ist eine furchtbare Partei, die man mit allem bekämpfen muss. Die ist antieuropäisch, die hat ein ethnisches Menschenbild, die will raus aus der NATO, die hält den Nationalsozialismus für einen Fliegenschiss in der deutschen Geschichte. Das halte ich alles für absolut unerträglich. Trotzdem kommt das beim Wahl-O-Maten raus. Mhm. Nun gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin rechtsradikal oder mit dem Wahl-O-Maten stimmt etwas nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht rechtsradikal bin. Ich bin gegen Quoten. Das hat zu einer Übereinstimmung beim Wahl-O-Maten geführt, mit der AfD, aber nicht mit der CDU. Ich bin für Volksabstimmungen. Das ist die CDU nicht, wohl aber die AfD. Und mit diesen Dingen kommt dann da plötzlich ein Ergebnis raus, das abstrus ist. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, Demokratie heißt, der Bürger ist mündig, der findet seine Wahlentscheidung selbst, der braucht nicht solche Automaten, bei der auf der Grundlage der Beantwortung von Fragen ihm gesagt wird, was er sinnvollerweise wählen soll.
Ja, aber so Diskussionsveranstaltungen halten Sie für sinnvoll? Also, dass die Kandidaten.
Klar, ja. Natürlich, ich halte auch Informationsangebote. Den Wahl-O-Maten verantwortet ja die Bundeszentrale für politische Bildung. Was die an Informationen über Wahlprogramme macht, dass die Wahlprogramme einander gegenüberstellt, dass die Unterschiede aufarbeitet, dass die Gemeinsamkeiten aufarbeitet. Alles wichtig, alles wichtig, alles wunderbar. Sie soll den Leuten nur nicht sagen, was sie zu wählen haben.
Okay, ja, und die Leute haben ja gewählt, also es gibt einen neuen Bundestag, jetzt auch eine neue Bundesregierung, ein neuer Bundeskanzler, Friedrich Merz, den kennen Sie ja sehr gut. Was würden Sie zum Start sagen? War ein bisschen holprig, oder?
Ja, wobei ich ja auch finde, da ist ja bei uns dann gleich die Apokalypse ausgerufen worden. Wir waren gleich in einer Staatskrise, als beim ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit nicht zustande kam. Dann 5 Stunden später oder so war die Staatskrise schon wieder vorbei, weil dann doch ein neuer Kanzler gewählt worden ist. Also Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Wenn ich in die Länder schaue, da haben wir das x-mal erlebt, dass Ministerpräsidenten, Kandidatinnen und Kandidaten bei dem ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit nicht erreicht haben. In anderen Ländern ist das überhaupt nichts Besonderes, dass es mehrere Wahlgänge braucht, bis der Regierungschef gewählt ist. Klar war das holprig, das war auch unnötig. Das ist auch eine Scharte, die nochmal ausgewetzt werden muss, aber die Welt geht da nicht unter.
Ja, also es gibt auch, glaube ich, wichtigere Themen. Also Sie haben es ja eben angesprochen, Migration. Ich glaube, die Wirtschaft, die sollte auch so langsam wieder zünden. Dann noch gesellschaftliche Themen, die im Vordergrund stehen. Ich nenne es mal Selbstbestimmungsgesetz oder so. Oder das Bürgergeld. Jetzt hat man ja eine Koalition von CDU und SPD und man hat ja so den Eindruck gehabt, die sind sich nicht so ganz grün. Also man ging da schon hart miteinander ins Gericht bei den Koalitionsverhandlungen. Es drang auch viel nach draußen. Also das fand ich irgendwie schon sehr erstaunlich, wie die Kommunikationswege waren. Also glauben Sie, dass diese Koalition diese wichtigen Herausforderungen löst in den nächsten 4 Jahren?
Also zunächst einmal muss man mal sehen, vorurteilslos, da muss zusammenwachsen, was eigentlich nicht zusammengehört. Mhm. In den politischen Grundorientierungen unterscheiden sich CDU und SPD deutlich. Bei der Abwägung zwischen Freiheit und Gleichheit sind Christdemokraten eher auf der Seite der Freiheit, Sozialdemokraten eher auf der Seite der Gleichheit. Bei der Abwägung Privat oder Staat, CDU eher privat, SPD eher staatliche Lenkung und Regulierung. Bei der Abwägung zwischen Leistung und Verteilung, Christdemokraten eher eine Priorität bei der Leistungsgerechtigkeit, Sozialdemokraten sehen eher die Verteilungsgerechtigkeit im Vordergrund, Subsidiarität und Solidarität, eher eine pragmatische, verantwortungsethische Definition von Politik oder eher eine gesinnungsethische Bestimmung von Politik. Das sind schon sehr deutliche Unterschiede in der Grundausrichtung. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und deshalb ist es auch nicht leicht, dass die beiden zusammenfinden. Hinzu kommt eine heftige Auseinandersetzung im Wahlkampf, die stattgefunden hat. Also, dass es da ruckelt, dass es da ein paar Geburtswehen gibt, ist eigentlich normal. Trotzdem ist meine Wahrnehmung, dass mit Blick auf das Mögliche der Koalitionsvertrag eine Reihe von interessanten Ansätzen enthält. Über einen haben wir gerade gesprochen. Es sind ein paar Dinge drin, über die vor der Wahl noch heftig gestritten wurde. Ich erinnere mich an die Abstimmung im Bundestag über das Zustrombegrenzungsgesetz. Ja. In dem Zusammenhang hat der damalige Vorsitzende der SPD-Fraktion noch von der Öffnung des Tors zur Hölle gesprochen.
Ja, genau.
Sämtliche Inhalte des Zustrombegrenzungsgesetzes stehen jetzt im Koalitionsvertrag auf Punkt und Komma. Also da sind auch schon Wege zurückgelegt worden. Das muss man sehen. Natürlich gibt es Leerstellen, natürlich gibt es Schwachstellen. Aber alles in allem glaube ich, dass dieser Koalitionsvertrag, wenn er denn umgesetzt wird, eine Grundlage dafür sein kann, dass die Stellung Deutschlands in der Welt wieder eine anerkanntere wird, dass wir unsere Verantwortung in Europa wieder stärker wahrnehmen und dass wir auch Schritte in Richtung auf eine Überwindung der wirtschaftlichen Talfahrt tun können.
Ja, also es gab ja schon tolle Signale, also allein der Besuch in Paris und dann der gemeinsame Besuch in Kiew mit den 4 Regierungschefs, also das stimmt ja sehr, sehr positiv. Lassen Sie uns vielleicht mal noch über die AfD sprechen, also zweitstärkste Partei, 20,8% der Stimmen entfiel auf die AfD. Auch viele im Saarland haben sie gewählt, also ja. Die hatten bei den Zweitstimmen waren sie teilweise stärkste Kraft in einigen Kommunen. Und jetzt hat ja Nancy Faeser am letzten Arbeitstag als Bundesinnenministerin den Verfassungsschutzbericht oder das Gutachten kurz präsentiert, dass die Partei als rechtsextremistisch eingestuft werden soll. Hat sie dieser Schritt überrascht am letzten Arbeitstag?
Also das ist ein vollkommen unübliches und ist auch ein unangemessenes Vorgehen. Das kann man eigentlich nicht machen. Was da gemacht worden ist. Der Verfassungsschutz hat den Bericht vorgelegt. Der Bericht ist bisher fachlich im zuständigen Ministerium nicht geprüft, wie auch. Er hat ja angeblich 1.100 Seiten. Und dann sowas in die Öffentlichkeit hinaus zu posaunen und sozusagen dem Nachfolger das Ganze dann vor die Füße zu kippen und selber sich aus der Verantwortung zu verabschieden, das geht eigentlich nicht. Das größte Problem ist, dass die Einstufung beruht auf einem Bericht, der als vertraulich eingestuft ist und der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Auch das kann man aus meiner Sicht nicht machen. Das bedient das Opfernarrativ der AfD. Es macht es der AfD leicht, wieder zu behaupten, schaut mal an, wie mit uns umgegangen wird. Wir sind Opfer des tiefen Staates, der gegen uns kämpft. Wir wissen noch nicht einmal, was uns vorgeworfen wird und sollten uns dagegen verteidigen. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Und deshalb glaube ich, ist es dringend notwendig, dass soweit Gesichtspunkte des Quellenschutzes nicht entgegenstehen. Und das scheint ja wohl bei den weit überwiegenden Teilen des Gutachtens der Fall zu sein, man das Gutachten offenlegt.
Ja, der Spiegel hat es ja. Also es war jetzt ja ein Artikel im aktuellen Spiegel gewesen.
Sagt er.
Ja, also schreibt zumindest, wir haben es einsehen können oder so. Ich gehe mal davon aus, dass sie ein paar Sachen gelesen haben. Wenn man jetzt die AfD betrachtet, also ich glaube, wir beide können sie jetzt irgendwie nicht so ganz leiden.
Das kann man wohl sagen.
Kann man, kann man ruhig so sagen. Ja. Genau, also schlimme Leute. Allerdings, ich hätte ein Problem, die Partei zu verbieten. Wie sehen Sie das?
Also, ich glaube, man muss die Frage der politischen Bekämpfung der AfD von der Frage des Parteiverbots sauber und deutlich unterscheiden. Ja. Das Parteiverbot ist ein schwieriges Institut. Es heißt, dass Freiheit geschützt werden soll vor den Feinden der Freiheit, indem man Freiheit abschafft. Das Verbot einer Partei ist ein Stück Beseitigung von Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, das Parteiverbot ist das schärfste, aber zweischneidige Schwert des demokratischen Rechtsstaats. Es ist die Ultima Ratio. Es ist das allerletzte, was in Betracht kommt, wenn alles andere versagt hat. Und deshalb sind auch die Anforderungen enorm hoch, die an ein solches Verfahren gestellt werden. So. Vorrangig ist immer die geistige Auseinandersetzung. Die Kraft des Arguments, das ist das Entscheidende und das ist auch dasjenige, was wir aus meiner Sicht in der Auseinandersetzung mit der AfD machen müssen. Ich habe das ja eben schon einmal gesagt, das ist eine Partei, die man politisch bekämpfen muss, bei denen man den Menschen bewusst machen muss, wofür die eigentlich einsteht. Ich glaube, dass das viele nicht wissen, die diese Partei wählen. Verbieten ist eine andere Nummer. Ich bin nach wie vor skeptisch. Wie gesagt, ich kenne das Gutachten nicht. Das muss man sich anschauen, die Sache nochmal neu bewerten. Ich bin skeptisch gegenüber einem Parteiverbot. Warum? Aus drei Gründen. Erstens, die Vorstellung, mit einem Parteiverbot die AfD schnell aus der politischen Auseinandersetzung nehmen zu können, ist unsinnig. Parteiverbotsverfahren dauern lang. Das, die beiden NPD-Verbotsverfahren haben ab Antragstellung 6 Jahre gedauert.
Okay.
Und einen Antrag zu stellen fordert auch einen großen Zeitraum. Da muss nicht nur das Material zusammengetragen werden. Da muss die Staatsfreiheit der Partei sichergestellt werden. Da müssen V-Leute abgeschaltet werden. Da muss nachgewiesen werden, dass die V-Leute nicht abgeschaltet, dass die V-Leute abgeschaltet sind. Da muss die Quellenfreiheit des Materials garantiert werden. Da muss sichergestellt werden, dass die Prozessstrategie nicht ausgespäht wird. Also nicht nur 6 Jahre Verfahrensdauer. Die bloße Erstellung des Antrags wird noch einmal viele Monate in Anspruch nehmen. Während der gesamten Zeit kann die AfD das Opfernarrativ weiter bedienen. Das ist ein Problem. Zweitens, eine Partei hat das Recht, auch unangenehme, auch unanständige Positionen zu vertreten. Das reicht nicht, um sie zu verbieten. Vieles, was die AfD vertritt, ist unanständig, ist indiskutabel. Verbieten kann ich eine Partei erst, wenn sie gegen die Kernelemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aggressiv-kämpferisch vorgeht. Und das sind nur drei. Das ist die Menschenwürde, das ist die Demokratie und das ist der Rechtsstaat. Das heißt, ich muss nachweisen, dass die AfD in ihrer Gesamtheit aggressiv-kämpferisch gegen die Menschenwürde ist, den Rechtsstaat bekämpft und die Demokratie abschaffen will. Wenn man sich die Programme der AfD anschaut, dann ist das überhaupt nicht der Fall. Die Programme sind harmlos. Das heißt, ich muss nachweisen, dass die Partei in ihrer Gesamtheit das Gegenteil von dem will, was sie in ihren Programmen beschlossen hat. Das ist anspruchsvoll. Ein Höcke alleine macht noch keine verbietbare AfD. Und wenn es schief geht, ist es der Passierschein für die AfD. Und drittens, und das ist für mich der entscheidende Punkt, das, was Menschen veranlasst, diese Partei zu wählen, verschwindet nicht, wenn ich die AfD verbiete. Das ist immer noch da. Es gibt viele Menschen, die sich in der etablierten Politik nicht mehr wiederfinden, die sich nicht repräsentiert finden, die sagen, die Themen, die mich umtreiben, werden von der etablierten Politik nicht bedient. Es gibt Sprechverbote, es gibt Denkverbote, meine Anliegen werden nicht berücksichtigt. Die werde ich durch ein Verbot der AfD nicht zurückbringen, sondern die werde ich für die Demokratie wiedergewinnen, wenn sie den Eindruck haben, meine Themen werden dort behandelt, es wird nichts mehr unter den Teppich gekehrt und die Politik bietet Lösungen an. Das ist der Weg zur Bekämpfung der AfD. Der Bundesinnenminister hat gesagt, man kann sie nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren. Ich glaube, der hat recht.
Ja, würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Aber vielleicht mal so noch einen kleinen Blick in die Zukunft der Parteien. Also wir haben jetzt ja gesehen, Bündnis Sahra Wagenknecht, die kam ja auch relativ schnell hoch, sind an zwei Regierungen beteiligt, jetzt bei der Bundestagswahl knapp gescheitert. Und Sie haben ja gesagt, man kann jetzt die AfD nicht verbieten. Die sprechen ja auch Themen an, die durchaus berechtigt sind, also Migration, Wirtschaft, ja, vielleicht Sozialsystem. Glauben Sie, dass es solche, ich sag mal, Strömungen, ja, Bewegungen zukünftig leichter haben? Also, dass man vielleicht mal irgendwas sieht an politischer Bewegung, das man noch gar nicht auf dem Schirm hat und die vielleicht in 4 Jahren eine Riesenrolle spielt bei der Bundestagswahl?
Also, ich glaube, dass das möglich ist. Das hat viel mit dem Netz zu tun, mit der Kommunikation über die elektronischen Medien. Wir erleben das ja zum Teil in anderen Ländern. Wir haben das jetzt in Rumänien erlebt, dass plötzlich aus dem Nichts jemand bei der Präsidentschaftswahl die meisten Stimmen erhalten hat. Also diese Volatilität nimmt zu. Umso wichtiger ist es, dass die etablierten Parteien ihre Bindungskraft wieder stärker im Volk wirken, auch stark über die elektronischen Medien wirken. Da gibt es großen Aufholbedarf. Die AfD ist bei den elektronischen Medien weit, weit vorne, weit vor den etablierten Parteien. Die müssen da dringend aufholen. Also das ist möglich. Das kann durchaus sein, dass da Bewegungen über Nacht auftauchen, stark werden. Kann aber auch sein, dass sie genauso schnell wieder verschwinden.
Ja, wir sind gespannt. Und ja, vielleicht noch so eine abschließende Frage. Wie blicken Sie in die Zukunft? Eher optimistisch, pessimistisch oder neutral?
Also ich bin Optimist und lasse mir das auch nicht nehmen. Deutschland ist nach wie vor, je nachdem wie Sie es rechnen, die dritt- oder viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Wir sind ein freiheitliches Land, wir sind ein starkes Land, wir haben tolle Leute, wir haben im Moment Probleme, die müssen wir lösen. Deutschland war schon einmal der kranke Mann in Europa. Dann hat dieses Land Veränderungen durchgeführt im Zusammenhang mit der Agenda 2010. Und dieselbe Zeitung, die geschrieben hat, der kranke Mann in Europa, hat 9 Jahre später geschrieben, der Economist war das, der stärkste Mann in Europa. Wir dürfen nur nicht verzagt sein, sondern wir müssen die Dinge selbstbewusst anpacken. Und da hoffe ich auch, dass mit der neuen Regierung ein neuer Aufbruch verbunden ist. Wir können die Dinge lösen. Wir müssen nur uns nicht aufs Jammern beschränken, sondern wir müssen machen.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Peter Miller über das Wahlrecht, über unsere Demokratie und den Wahl-O-Mat. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Demokratie in einem ganz anderen Land. Da reisen wir quasi einmal um die halbe Welt nach Argentinien. Dort hat ein Mann mit einer Kettensäge vor kurzem oder vor einiger Zeit die Präsidentschaftswahl gewonnen. Javier Milei ist angetreten mit einer Kettensäge im Wahlkampf. Eine skurrile Person. Niemand hat eigentlich damit gerechnet, dass er gewinnt. Er hat es geschafft und er hat einiges vorgehabt, hat er angekündigt. Und in der nächsten Woche erfahrt ihr, wie erfolgreich Javier Milei mit Kettensäge oder ohne in seinem neuen Amt als Präsident von Argentinien ist. Das also in der nächsten Woche. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.